Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich beginne diese Predigt mit einem Text. Schlecht sehen. Ein Glas hilft da fast immer. Doch nur das schlechte Sehen ist schlimmer. Scharf zuzusehen empfiehlt sich nicht, denn es zerstört die Zuversicht. Sehschärfe schadet dem Gemüte, wenn wir sie mildern, nicht durch Güte. Rezept: Vertrau dich dem Geschick des Optikers für den inneren Blick. Mal gucken, inwiefern das Fazit dieses Kurzgedichts auch auf den Inhalt unserer Predigt passt. Hat jemand eine Ahnung, von welchem Dichter dieser Text war? Einfach zweimal ins Blinde rausschießen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Kein Problem. Eugen Roth ist sein Name. Aus der Lektüre Alle Rezepte vom Wunderdoktor. Ja, und wir kommen nun heute zu unserem fünften Teil der Predigtreihe Menschliche Sinne. Jetzt ist es nicht mehr allzu schwer, ihr konntet es schon erkennen. Sehen, der Sehsinn. Mal ganz allgemein gute Aussichten. Die kann man nur wahrnehmen, wenn man gut sehen kann. Ich habe euch ein Auge mitgebracht. Sehr gerne hätte ich euch auch ein 3D-Modell meines Vaters, der ja Augenarzt ist, mitgebracht, aber der wohnt leider zu weit weg und ich habe mir nicht rechtzeitig vor einigen Monaten das entsprechende Exemplar ausgeliehen. Dafür aber das Auge meiner Frau in dieses und ein weiteres darf ich jeden Abend kurz vorm Einschlafen reingucken. Jetzt dürft ihr mal überlegen, ob ihr das Auge etwas näher definieren könnt oder einzelne Bestandteile darauf erkennen könnt und sagt, okay, das ist nicht nur Auge, sondern eben ein bestimmter Teil vom Auge. Hat jemand eine Idee? Was erkennt ihr darauf? Ja, okay. So gute Augen habe ich nicht. Die kannst du erkennen. Wow, krass, okay. Mit bloßem Auge.
Der Glanz des Auges.
Der Glanz des Auges, okay. Jawohl. Den Augapfel, genau. Und wie kann man den Augapfel noch etwas näher beschreiben? Das Grüne oder das Dunkle oder das Weiße?
Metallisch.
Pupille, genau. Was noch? Metallisch? Die Iris, jawohl. Und das Weiße ist der Glaskörper. Genau, da sind tatsächlich noch viel mehr Bestandteile drin, die wir gar nicht sehen, wenn wir so jemandem in die Augen gucken. Deswegen schneiden wir das Auge jetzt mal durch, beziehungsweise wir nehmen den Querschnitt her. Sieht aus wie so ein kleines Vögelchen, wo die Flügel oben und unten sind, hinten ist so ein kleines Schwänzchen. Wir können jetzt nicht alles anschauen, aber einzelne Punkte, um neu zum Staunen über das menschliche Auge zu kommen, vielleicht auch zum ersten Mal. Was haben wir denn so als erstes? Da dürfen wir jetzt mal gucken. Einmal drücken. Jawohl. Die Hornhaut. Das ist also...
Habe ich hier so einen Stab? Jawohl. So. Hier. Das ist hier die Hornhaut. So.
Darfst du gerne mitschreiben, aber ich glaube, da müsstest du den Biologielehrer fragen. So gut bin ich dann doch nicht. Aber ja, so ein Auge brauchst du lange, bis du das findest, glaube ich, auch im Internet. Und die Hornhaut. Vielleicht kennen das manche von einer Hornhautverkrümmung, dass sie schlechter sehen und zum Augenarzt gegangen sind und das haben lasern lassen. Da wird das ein bisschen hochgeklappt, ein bisschen dran rumgemacht und dann irgendwie wird das Licht anders gebrochen und man kann wieder schärfer sehen. Mal gucken, was wir noch so zur Hornhaut da haben. Die ist sozusagen das Fenster zur Außenwelt und manche von euch haben vielleicht eine Armbanduhr. ja, man kann sehen, was für Zeiten angezeigt werden, aber man kann nicht das Glas so gut sehen, was einen gewissen Schutz für das Zifferblatt darstellt. Und das bietet aber die Hornhaut quasi dem menschlichen Auge. Nochmal weiter. Und was auch sehr wichtig ist, er bringt die Lichtstrahlen einfach ins Augesinnere. Relativ unspektakulär, aber dennoch nicht weniger wichtig. Was haben wir denn noch so im Angebot beim Auge? Die Pupille, das Schwarze. Es ist eigentlich nicht ein Bestandteil des Auges, sondern es ist ein Loch. Die Pupille ist nichts anderes als ein Loch. Wird gebildet von dem hier auf dem Augapfelmodell braunen. Das ist die Iris und je nachdem, wie weit sie kontrahiert oder detrahiert, also sich zusammenzieht oder entspannt, das Loch eben größer oder kleiner wird. Tatsächlich ist auch ein spannendes auch nochmal, dass mehr Licht, also dass die blauen Augen tendenziell lichtempfindlicher sind als die braunen. Ja, und so kommen dann also die Lichtstrahlen durch die Pupille rein. Wenn es jetzt draußen hell ist, ist die Pupille ganz klein. Und nachts im Dunkeln wird die ganz groß. Die Linse, wo haben wir denn die Linse? Nochmal klicken. Genau, das ist die Linse. Die stellt scharf, wie man das auch so von einer Kamera kennt. Und es ist ein ziemlich kompliziertes Zusammenspiel von Muskelfasern und den sogenannten Zonularfasern. Lässt sich jetzt vielleicht leichter erklären oder verstehen, wenn man an eine Marionette denkt. Marionetten steuert man ja gerne über irgend so ein Holzgefährt oben und je nachdem, ob man mit der Hand den Daumen betätigt oder den rechten, den vierten und den fünften Fingern, bewegen sich dann Ärmchen oder Beinchen irgendwie von der Marionette. Und man steuert das über diesen Griff. Und das sind quasi die Muskelfasern und die dünnen Fädchen, die an der Puppe sind, damit das Ganze sich bewegt. Das sind die sogenannten Zonularfasern. Ich zeige es auch nochmal. Schwer zu sehen. Das hier sind die Muskelfasern, das hier sind die Zonularfasern, das hier ist die Linse. Und die wird daran quasi größer gemacht oder kleiner gemacht und stellt scharf. Für große Entfernungen oder für weite Entfernungen. Ja, jetzt kann man es vielleicht noch mal besser sehen, auch die kleinen Muskelfasern. Man fragt sich unwillkürlich, was ist dieses extrem große Rote da, was so viel Platz einnimmt? Das ist der Glaskörper. Der ist durchsichtig mit so einem gelartigen Puffer. Ich musste jetzt bei unserer letzten Fahrradtour an so einen Fahrradsattel denken, der ja auch ziemlich viel Gel drin hat. Und ungefähr so, nur etwas feiner, kann man sich den Glaskörper vorstellen vom Auge. Der bietet Schutz und hält das Auge recht in Form. Sehr wichtig und haben vielleicht manche sogar schon weniger erfreulich festgestellt, die Netzhaut und wenn sie mal nicht mehr so ganz funktioniert, auch unter dem Begriff Netzhautablösung, also das ist im Grunde der Teil, der die Seheindrücke vermittelt, wo das so ein bisschen entsteht, Farben sehen und schwarz-weiß sehen. Und wenn die Netzhaut sich ablöst, dann sind da quasi entsprechende Zellen tot. Und man kann das dann lasern, damit das nicht weiter passiert, quasi wieder dran kleben. Aber die entsprechenden Zellen sind ja kaputt. Also man kann mit dem Lasern nur bewirken, dass nicht noch mehr von guten Zellen kaputt geht. Die Netzhaut, das Gelbe. Was ist fürs Schwarz-Weiß-Fahren, Farben sehen zuständig, das sind die Stäbchen. Jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Millionen es gibt. Oh, könnt ihr schon sehen hier. 125 Millionen Stäbchen fürs Dunkelsehen. Was heißt das praktisch? Ihr kommt irgendwie aus dem Feierraum, aus dem Partyraum und müsst im Abstellkammer neues Bier holen und findet den Lichtschalter nicht zum Anmachen. Ihr seid im Dunkeln und auf einmal wundert ihr euch, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Man hat sich an die Dunkelheit gewöhnt. Ja, das sind die Stäbchen, die sind dafür verantwortlich. Und eben ein gewisser Stoff, den man gar nicht kennt, müsst ihr euch nicht merken, Rhodopsin, so ein Zeug, damit man eben das so empfindet. Dann gibt es die Zapfen und Also keine Tannenzapfen, sondern Augenzapfen. Dann gibt es nicht ganz so viele, 6 bis 7 Millionen. Und das alles auf der Netzhaut, diesem relativ kleinen Auge, ganz hinten drin, was für uns jetzt so gar nicht sichtbar ist, ohne Hilfsmittel. Was haben wir noch? Ich glaube, den Sehnerv, genau. Der Sehnerv leitet die ganzen Seheindrücke ans Gehirn, denn unser Gehirn verarbeitet alles, was wir so auf- und wahrnehmen. Und der Witz ist, wie erscheint das? Mal gucken, was wir hier noch angezeigt bekommen. Noch einmal, genau. Ha, das sieht dann so aus. Wenn ihr einen Adler seht, eigentlich sieht das so aus. Das ist das, was ihr seht. Die Welt auf dem Kopf. Und erst wenn das ans Gehirn weitergeleitet wird und das Hirn das fertig verarbeitet, hat man Folgendes. Genau. Alles so, dass man nicht denkt, die Welt steht Kopf. Apropos Adlerauge. Der Adler ist das Tier mit den vermutlich mit am besten Augen. Was kann ein Adler? Das wollen wir uns gleich auch noch etwas näher betrachten. Ein Adler erkennt eine Maus. Wo haben wir hier die Maus? Bäh, die kommt hereingehoppelt, jawohl. Aus 3 Kilometern Höhe. Hättet ihr das gedacht? Aus 3 Kilometern Höhe. Das sieht ungefähr so aus. Wenn mich nicht täuscht, ist das ein Ausblick, Adlerblick in Österreich. Und jetzt ist euer Adlerblick gefragt. Wo ist die Maus auf dem Bild? Seht ihr was? Hat jemand sie gefunden? Leichtes Nicken, manche nicht. Ist ein bisschen schwierig, aber damit jetzt alle, die oder fast alle die Chance haben, die Maus noch zu sehen, vergrößern wir das Ganze. Da ist die Maus. Allerdings schon stark vergrößert, nicht wahr? Die Maus ist stark vergrößert. Vielleicht eine große Luftballonmaus vom Jahrmarkt übrig geblieben, da in dem Dorf, keine Ahnung. Das sind nur 300 Meter. Die Maus ist vergrößert. Stellt euch vor, 3 Kilometer, 3000 Meter und die Maus ist nicht vergrößert. Das sieht ein Adler. Jetzt 2 Bibelverse unkommentiert, nur für euch. Das ist vielleicht einer der bekanntesten Bibelverse, Auge um Auge, Zahn um Zahn oder auch noch Schaden um Schaden, wie wir bei 3. Mose lesen. Wie jemand einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Jetzt denkt man zuerst, ja schön, Altes Testament, wieder 3. Mose, da geht es um Rache. Rache ist eigentlich nicht gut, oder? Ein Glück, dass Jesus das später aufgelöst hat in der Bergpredigt und gesagt hat, ja eigentlich, wenn dich einer auf die Wange schlägt, halt ihm noch die andere Hauge hin, Rache ist eigentlich Gottes Sache. Der Witz ist aber, dass gerade die Texte, die uns große Schwierigkeiten bereiten, in einem Kontext stehen, die einer völlig anderen Kultur entstammen und die uns heute relativ schwer verständlich sind. In der damaligen Zeit im Orient galt es eigentlich so, wenn der eine mir ein Pferd klaut und kaputt macht, haue ich dem anderen gleich seine ganze Herde kaputt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, vielleicht auch 2 oder 3. Wenn mir einer einen Schaden zufügt, füge ich gleich noch größeren Schaden zu. Denn wie kann der sich erdreisten, mir so großen Schaden zuzufügen? Und jetzt hat Jahwe, Gott, Vater, der Sohn des Alten Testamentes, lass es mal noch, gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Haltet Maß, übertreibt es nicht, wie die Völker um euch her. Das heißt, schon im alten Bund hat Gott im Grunde zu Barmherzigkeit ermahnt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann in der Bergpredigt im Neuen Testament hat Jesus gesagt, ja, um der Herzenshärtigkeit willen hat Gott manche Sachen gegeben, wie zum Beispiel auch bei der Scheidung eben der Scheidebrief. Aber im Grunde nicht Ehe brechen und im Grunde auch keine Rache üben. Das ist Gottes Sache. Praktiziert Barmherzigkeit. Und das klingt auch hier schon in Ansätzen im Alten Testament an. Wir gehen weiter. Das Auge. Mensch, was sieht man nicht alles mit dem Auge hier, was man gerne haben will, was schön ist, was lecker ist, was verführerisch ist, was cool ist, was gerade im Angebot ist, was man noch nie gesehen hat. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Wow, Jesus kann aber auch ganz schön vom Leder ziehen in der Bergpredigt, nicht wahr? Und tatsächlich geht es da im Kontext auch viel mehr um Ehebruch, wobei jeder vielleicht für sich selber weiß, okay, wo neigt mein Auge dazu, mich zu irgendwas zu verführen? Und tatsächlich meint Jesus nicht buchstäblich, also jetzt geh mal her, reiß es raus, verstümmel dich und das ist gut. Er sagt es nur so drastisch, um deutlich zu machen, es ist schlimmer, wenn man einen lockeren Umgang mit Sünde pflegt und dann womöglich am Ende des Lebens keine Vergebung empfängt und die ewige Trennung von Gott erfährt, als wenn man einen Augapfel verliert oder ein körperliches Leiden hat. Und dass man sich wirklich zu ermahnt, Mensch, wenn ich merke, da ist eine Versuchung, versuchen Sie zu fliehen. Knallhart, wie wenn man einen Baum fällt. Und doch eigentlich nur eine liebevolle Ermahnung. Denn, ja, wir wissen, oft sieht man viel schneller beim Gegenüber, was schiefläuft, als dass man bei sich selber vor der Tür fegt. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Wie schnell sieht man den Müll bei den anderen in der Garage, bis einem auffällt, Mensch, ich könnte mal wieder bei mir selber aufräumen, weil man sich so dran gewöhnt hat vielleicht. Nochmal zurück bitte. Jesus ermutigt uns von ihm blinde Flecken zeigen zu lassen. Das gibt es ja übrigens auch beim Auge, den blinden Fleck. Wer von euch hat einen Führerschein? Und wer von euch hat sich schon mal gewundert, dass da auf einmal ein Auto war? Und deswegen gibt es, danke, ein paar sind es doch, deshalb gibt es an vielen Autos mittlerweile schon eine blinde Fleckkamera, irgendwie so ein orangenes Blinken links oder rechts. Wenn sich ein überholendes Auto im blinden Fleck befindet, in dem toten Winkel. Und das ist logischerweise da, wo der Sehnerv sind, wo die ganzen Nerven zusammenfallen, weil da muss ja alles ans Gehirn übertragen werden, aber da sind selber keine Sehzellen. Der blinde Fleck. Und den gibt es auch so im Leben, vielleicht auch als so mancher Splitter, auf den uns der Herr hinweisen möchte. Das Auge ist des Leibes Licht, auch in der Bergpredigt. Wenn dein Auge ungetrübt ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ja, wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir finster ist, wenn das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Mir ist meine Person begegnet, die war wirklich von oben bis unten durchtätowiert. Das Einzige, was noch halbwegs hell war, waren die Augen oder der Glaskörper. Es war schon ein bisschen unheimlich, aber im wahrsten Sinne des Wortes war da das Auge der einzige Fleck, der noch so ein bisschen hell war. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchen Leuten kann man übers Auge schon ein bisschen bis auf die Seele gucken. Das klingt da in Ansätzen auch schon an. Aber primär ist auch der Blick einfältig gemeint, ungetrübt oder einfältig. Ich kann mit dem Auge eigentlich nur einen Punkt fokussieren, einen Punkt gleichzeitig scharf stellen. Wenn ich jetzt rausschaue auf den Parkplatz, muss ich den Kopf wenden und das Auge muss scharf stellen. Wenn ich die Kerze sehen will, muss ich nach vorne runter gucken und die Augen müssen wieder scharf stellen. Das andere kann ich nur erahnen und vielleicht kognitiv wissen. Und Jesus macht deutlich, ich kann im Grunde nur eine Sache mit ganzem Herzen wahrnehmen oder verfolgen. Mit einer Sache mit ganzem Herzen bei der Sache sein. Sonst verzettel ich mich, sonst wird es zu viel. Und ich kann tatsächlich auch nicht gleichzeitig Jesus dienen und den Mammon. Das ist nämlich der Kontext davon. Der Mammon, sprich das Geld, das, was ich unbedingt haben will, das, was mir vielleicht wichtiger ist als Jesus selbst. Ich habe mal so einen Fuchsi-Fuchs mitgebracht. Süßes Viech. Aber auch verschlagen. Ne? Der Fuchs ist, für was steht so ein Fuchs? Für welches Eigenschaft? Für welche Eigenschaft? Bitte? Schlau? Listig? Hinterhältig. Noch was? Fieser Räuber, ja, irgendwie. Und der Blick drückt so ein bisschen Verschlagenheit aus. Man merkt, er führt was im Schilde. Der ist nicht so ganz, wie er daherkommt. Ich kenne diesen Menschen nicht, deswegen kann ich, denke ich, jetzt auch irgendwas sagen. Ich weiß noch nicht mal genau, was er da im Detail anzeigen will, ob das einfach nur heißt, ihr seid mal ruhig. Aber irgendwie, dass die Augen sind auf zwei Punkte gerichtet. Weiß nicht, ob das irgendwie eine Krankheit vielleicht ist. Oder ob er das absichtlich meint, ob er das als einfach schauspielern muss. Aber die Augen sind nicht ganz klar fokussiert, drücken auch so ein bisschen Verschlagenheit aus. Oder lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist jetzt ein böses Auto, ne? Mit einer bösen Lampe, weil man dann noch ein bisschen was entsprechenden Blick, ein bisschen das Auge etwas eingetrübt hat. Und man weniger sieht. Das Nummernschild kommt übrigens gleich nochmal zu tragen. Ja, das sehen wir gleich nochmal. Wir können weitermachen. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der Kontext von dem einfältigen, ungetrübten Auge. Und Rezept? Keine Sorgen machen. Nicht so denken, das ist ja manchmal so, ne? Gerade wenn man eine große Liste hat, daran muss ich denken, daran muss ich denken, daran muss ich denken, ist auch irgendwie wichtig. Aber wie schnell können da die Sorgen hochkommen? Ich weiß das sehr gut. Und Gott sagt, Mensch, mach es dir nicht so schwer. Sorge dich nicht. Richte den Blick auf eine Sache. Um den Rest kümmere ich mich. Lass es mal los. Diene nicht der Habsucht und auch nicht den Sorgen. Diene mir, ich kümmere mich um den Rest. So schwer dir das vielleicht auch fällt und so kompliziert manche Sache auch wirklich aktuell ist. Denn, und so bringt es Jesaja in Kapitel 64 auf den Punkt, von alters her hat man es nicht vernommen, hat kein Ohr gehört, kein Auge hat es gesehen, einen Gott außer dir, der wohltut denen, die auf ihn harren. Harren. Das ist ein bisschen komischer Begriff, ne? Was hat das jetzt mit so einem Tunnel zu tun? Ich will es euch sagen. Harren. Warten in langen Zeitabständen. Lange warten. Können wir noch warten? Warten fällt schwer. Wann habt ihr das letzte Mal 5 Minuten an der Bushaltestelle gestanden? Wann habt ihr das letzte Mal 3 Minuten beim Mittagstisch gesessen, habt aufs Essen gewartet und einfach so da gesessen und gewartet? Ohne zu denken, so, ich gehe jetzt nochmal auf Toilette, mache ich dann immer gerne, weil ich das vorher vergessen habe. So, oder nochmal schnell aufs Handy zu gucken. Ach, ich könnte mir nochmal kurz ein YouTube-Video angucken. Ach, ich könnte ihm noch schnell eine WhatsApp schreiben. Einfach mal 3 Minuten warten, ist doch Zeitverschwendung. Nein, nein, sagt eine Kinder- und Jugendlichen-Psychiatrin Sabine Groll. Die sagt, das Warten haben wir verlernt. Unsere Kinder haben das Warten verlernt, aber das kann man ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Denn sie sehen es ja bei uns, den Erwachsenen, nicht mehr. Kinder müssen warten, neu lernen. Wir müssen warten, neu erlernen und uns neu dem hingeben. Denn sonst geht uns die Kreativität verloren. Eine Geschichte schreiben aus dem Nichts fällt Kindern zunehmend schwer, weil man ja immer schneller beschäftigt wird, ruhig gestellt wird, man nicht mehr warten muss. Irgendwie auch verständlich, in einer immer schneller werdenden Zeit, in der alles schneller fertig sein muss. Und dann ist hier vom Harren die Rede. Vom Harren auf Gott. Wenn man nicht mehr warten kann, fällt auch das Warten auf Gott, das Warten auf eine Gebetserhörung schwerer. Und das Aushalten erst recht. Noch ein praktischer Tipp, aber sorry, das ist jetzt wahrscheinlich mehr für alle, die kleinere Kinder haben. Überlegt euch mal ein Spiel, vielleicht für die Fahrt, wenn das Warten schwerfällt, für eine längere Autofahrt. Zum Beispiel, wenn man im Stau steht, kann man doch mal auf das Nummernschild des vorderen Autos gucken und sich biblische Namen überlegen. Wer als erstes 3 biblische Namen hat, hat gewonnen. Oder innerhalb einer Stunde überlegen, wie viele Autobahnkirchen nehmt ihr wahr? Oder wie viele dunkelblaue Autos? Oder, das habe ich neulich tatsächlich mal gemacht, das ist vielleicht auch für Erwachsene interessant, das war der entspannteste Stau, den ich je erlebt habe. Und normalerweise flippe ich schneller aus als meine Frau. Aber die ist fast an die Decke gegangen und ich war auch nach einer Stunde im Stau noch total gechillt drauf. Was ich zuvor noch nie war. Warum? Was habe ich gemacht? Ich wollte mich nicht aufregen. Ich habe einfach angefangen, die gegnerischen entgegenkommenden Lastwagen zu analysieren und nach Marke zu sortieren. Das eine ist von Scania, das andere ist von Mercedes, das dritte ist von DAF und so weiter und so fort. Gut, man muss natürlich ein bisschen Faible dafür haben. Man kann das dann auch nach Farbe machen. Aber da musste ich noch eine Denksportaufgabe machen und das war ganz lustig. Bei 100 Lastwagen konnte ich feststellen, okay, die meisten sind Saab Scania-Lastwagen. Gut. Ja, man muss sich die Zeit irgendwie vertreiben wollen. Manches funktioniert, manchmal funktioniert es nicht, aber versuchen, kreativ zu werden, wenn es ans Warten geht und vielleicht nicht sofort wieder das Handy greifen, was doch nur allzu nahe liegt. Gucken, was man so sieht. Diese Aufgabe, wenn ihr jetzt mit den Beispielen nichts anfangen konntet, nehmt euch das bitte mit. Worauf sind meine Lebensaugen im Augenblick gerichtet? Worauf sind meine Lebensaugen im Augenblick gerichtet? Das bitte erstmal stehen lassen. Wo sollte vielleicht Gott noch mal drüber schauen, bevor ich mir wieder was Neues suche, wo ich fokussiere oder wo ich vielleicht anders fokussieren muss, weil ich mich in falsche Dinge verguckt habe? Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, danke, dass du so ein krasses Ding wie das Auge geschaffen hast. Was von jetzt auf gleich funktionieren kann, was ich nicht evolutionär erst entwickeln muss, sondern als ganzes Organ jetzt und gleich funktionieren muss. Echt krass. Danke, dass wir so tolle Dinge um uns herum sehen dürfen. Und du weißt auch, was man vielleicht an nicht schönen Dingen sieht. Richte du unseren Fokus auf das Wesentliche. Amen.